einziger Wurf war gar nicht möglich. Das haben wirklich alle Büros gesagt. Wir müssen hier schrittweise vorgehen und ausprobieren.
Wir haben uns seitens Stadtplanungsamt gegenüber der Politik positioniert und haben ganz klar gesagt, wir führen den Prozess nur so und sonst nicht mehr.
Eine von den Grundsätzen, die wir bei der Innenstadt verfolgen, ist dieser Dreieck. Es braucht für jedes Projekt Menschen, einen Ort und eine gemeinsame Vision. Und die Arbeit von der lehrenden Planung ist, das herauszufinden.
Das Thema des heutigen Podcasts ist Freiräume als 1:1 Modelle, wie Straße und öffentlicher Raum die Planungskultur herausfordern.
Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Im Rahmen der Ausstellung, und das ist die gute Nachricht, die Schweiz ist gebaut, lädt das Büro Denkstadt zusammen mit Espatium zu 4 Diskussionsrunden im kleinen Kreise ein. Der thematische Fokus liegt also auf dem Bestand. Und dabei ist wichtig, dass wir diesen nicht nur als gebaute materielle Struktur verstehen, sondern auch im sozialen, im kulturellen Sinne. Also im Sinne eines unsichtbaren Designs, wie Lucius Burkhardt sagen würde. Die Ausgangsthese, eine neue Umbaukultur erfordert auch eine veränderte Planungskultur. Mein Name ist Lena Wohlfahrt, ich bin Urban Designerin und Raumplanerin. Ich arbeite als Projektleiterin bei Denkstadt und freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Diskussion. Mein Name ist Judith Schold und ich werde die Co-Moderation übernehmen, quasi als externe Architekturkritikerin. Graue Infrastrukturen wie Straßen oder Parkplätze bergen große und meist wenig genutzte Freiraumpotenziale. Sie stellen aber eine große und sehr wertvolle Freiraumressource dar, insbesondere in dicht besiedelten urbanen Zentren, wo der Nutzungsdruck auf die öffentlichen Räume steigt und gleichzeitig immer vielfältiger wird. Wie können wir also dieses Freiraumpotenzial der grauen Infrastrukturen offenlegen und aktivieren, um sie vielfältiger nutzbar zu machen? Wie können wir sie partizipativ, kooperativ, nutzerinnen- und bedürfnisorientiert weiterentwickeln? Eine Möglichkeit liegt in den bereits erwähnten lernenden Planungsprozessen. Man geht anhand von Testnutzungen im 1:1-Modell vor, plant im Dialog mit dem Ort und mit seinen Nutzerinnen. Situativ, partizipativ und vor allem ergebnisoffen. Man versucht nicht vorwegzunehmen. Dabei wird die Logik der gängigen Planung genau umgedreht. Das Projekt wird schrittweise aus dem tatsächlichen Gebrauch von Stadt entwickelt, aus den lokalen Akteurnetzwerken und aus den konkreten Bedürfnissen der Nutzerinnen heraus und eben nicht umgekehrt. Wir stellen 2 Projekte vor, bei denen solche Planungsprozesse angewandt und eine Logik des Lernens in der Praxis trainiert worden ist. Wir diskutieren die Projekte immer im Anschluss an die kurze Präsentation. Wir vergleichen sie, wir analysieren sie und erfahren in der Diskussion mehr zu den Learnings, zu Potenzialen und zu Stolpersteinen solcher Vorgehensweisen.
Das erste Projekt ist der Gleisbogen in Basel. Und vis-à-vis von mir sitzt Vedrana Schalat. Sie ist Landschaftsarchitektin. Sie ist Projektleiterin wie ich bei Denkstadt in Basel. Und die Denkstadt war als externes Büro am Projekt Gleisbogen beteiligt. Und Vedrana hat hier das Studio Gleisbogen, von dem wir noch hören werden, mit aufgebaut.
Neben Vedrana sitzt Nico Scholler. Er war Co-Projektleiter seitens Eigentümerschaft für das Projekt Gleisbogen in Basel.
Das zweite Projekt, in das wir uns heute vertiefen, ist die Schützenmatte in Bern. Und hier mit am Tisch sitzt Nadine Heller. Sie ist ehemalige Leiterin der Fachstelle Gestaltung öffentlicher Raum der Stadt Bern. Dort hat sie den Prozess an der Schützenmatte geleitet. Heute leitet Nadine den Bereich Gestaltung und Nutzung im Tiefbauamt der Stadt Bern. Und sie ist dort verantwortlich für die Entwicklung und Gestaltung öffentlicher Räume und war so Co-Projektleiterin bei der Vorstudienphase zur Umgestaltung der Schützenmatte.
Last but not least, Walter Schenkel. Beim Projekt Schützenmatte betreute und begleitete er zusammen mit Urban Catalyst aus Berlin die Konzeption und Umsetzung der Prozessarchitektur und der Partizipation.
Gerne möchte ich Nadine und Walter bitten, die Schützenmatte, ein sehr zentral gelegener öffentlicher Raum in Bern, in der Nähe der Reitschule, genauer vorzustellen. Bitte.
Die Schützenmatte ist ca. 8000 Quadratmeter groß.
und ist aber wie eine Insel umgeben von ganz viel befahrenen Straßen. Das komplette Gebiet drumherum ist sehr komplex, funktional, heterogen. Die Nutzungen sind vielfältig, Gewerbe, Dienstleistung, das Kulturzentrum Reitschule, wo Veranstaltungen stattfinden. Hier dominiert eigentlich das Nachtleben. Unter dem Viadukt ist eine Skateball. Und bis 2018 wurde der Ort mindestens 60 Jahre als Parkplatz genutzt. Gegenüber an der Hodlerstraße ist die Sozialinstitution mit der Drogenabgabestelle. Und auf dem Platz findet seit Jahren Drogenkonsum, Drogenhandel, Kleinkriminalität statt. Und das Sicherheitsthema ist vor allem nachts, aber im Moment auch über den Tag immer wieder ein Problem. Die Situation verschärfte sich immer wieder, wenn es zu Gewalteskalationen kam, vor allen Dingen zwischen autonomen Gruppen und Polizei auf der Schützenmatte. Und das ist einmalig in der Schweiz und es macht den Platz so herausfordernd. Kurz gesagt, es ist ein Ort der Gegensätze in jeglicher Hinsicht und ein Ort, an dem die gesellschaftspolitischen Probleme der Welt sichtbar werden. Vor unserem Prozess im 2012 waren diverse Planungen schon gemacht worden, sich Masterarbeiten geschrieben und immer wieder wurden die Planungen in die Schublade gepackt, weil es so viele Interessenskonflikte gab, die zu politischen Einzelentscheidungen führten. Und niemand wollte sich schlichtweg die Hände dort verbrennen, um dort irgendwas zu starten. Dazu muss man sagen, die Schützenmatte mit dem Kulturzentrum Reitschule gehört der Stadt Bern. Konsens bestand aber an einem Punkt und da waren sich alle einig, hier muss was passieren. Und der Druck war dann so groß, dass 2012 der Gemeinderat gesagt hat, okay, wir starten eine langfristige Planung. Wie haben wir nun den Prozess gestartet? Wir haben uns seitens Stadtplanungsamt gegenüber der Politik positioniert und haben ganz klar gesagt, wir wollen nicht so planen wie eh und je. Wir sehen darin gar keinen Sinn mehr. Und so haben wir die sogenannte Phase 0, die Prozessphase, eingeführt und haben eigentlich ein Dreivierteljahr nur an den Prozess gedacht. Ziel war, einen innovativen, ergebnisoffenen Planungsprozess mit allen betroffenen Akteuren durchzuführen, um eine positive Entwicklung in dem Raum Schützenmatte einzuleiten. Und da keiner so einen Prozess im Detail bei uns kannte und in der Verwaltung schon gar nicht, haben wir einen Expertinnen-Workshop organisiert. Wir haben alles gespiegelt dort. Als die Expertinnen dann gesagt haben, ja, so könnte es eigentlich machen, hat dann natürlich die Politik und der Amtsleitende auch gesagt, okay, wir machen es jetzt. Wir haben dann die Phase 1 gestartet. Wir haben im 2014 das erste viertägige Labor durchgeführt mit einem öffentlichen Forum für die breite Öffentlichkeit. Wir haben ein Infopavillon gestellt, Kunstinstallationen, Führungen etc. Dieses Labor war so erfolgreich, dass das Begleitgremium und die Bevölkerung gesagt haben, wir wollen noch mehr. Im November 2016 wurde das Nutzungsentwicklungskonzept mit den unterschiedlichen Maßnahmen bereits verabschiedet im Stadtrat. Der Stadtrat hat im gleichen Zug die Aufhebung aller Parkplätze beschlossen, also aller 155 Parkplätze. 2018 wurde eine Kompromisslösung gefunden, da natürlich Einsprachen eingingen bei diesem Parkplatz. Und wir konnten diese Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Lösung finden mit den Einsprechenden, die wir dann 2018 umgesetzt haben. Im 2020 haben wir dann die nächste Phase gestartet und haben aus diesem Nutzungsentwicklungskonzept die Vorstudie zur Umgestaltung der Schützenmatte herausgelöst, die wir 2022 abgeschlossen haben. Die Vorstudie ist jetzt abgeschlossen und nun sollte die nächste Phase, das Vorprojekt, gestartet werden. Die anderen Bausteine aus dem Nutzungsentwicklungskonzept werden zum Teil losgelöst, geplant und auch umgesetzt. Drumherum, die Straßen sollen umgestaltet werden. Dies soll sogar noch vor der Umgestaltung der Schützenmatte passieren, die voraussichtlich im Jahr 2028/29 umgestaltet werden soll.
Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Über 10 Jahre ein sehr komplexer, sehr ressourcenaufwendiger Prozess. Walter, wie hat man das geschafft, alle davon zu überzeugen, dass man sich auf so etwas einlässt?
Die Schützenmatte hat eine gesamtstädtische, regionale Bedeutung. fast schweizweit schon bekannt. Es wird auch immer ein bisschen dem Bundesplatz gegenübergestellt. Der Bundesplatz auch wichtiger Ort für Bern, aber sehr gepflegt natürlich. Die hohe Politik geht da über den Platz. Und die Schützenmatte ist natürlich der Unort. Aber trotzdem, die Schützenmatte hatte eine Identität. Und ich glaube, es war zu einem gewissen Grad verpolitisiert. Deshalb auch dieses Nutzungs- und Entwicklungskonzept, dieses NEC, das dann auch verabschiedet worden ist. Und das war ein ganz wichtiger Schritt.
Genau, es war ein kleiner Kampf natürlich. Wir haben uns positioniert und wir haben ganz klar gesagt, also wir führen den Prozess nur so und sonst nicht mehr.
Ein wichtiges Motto, das wir auch immer gesagt haben, ist, die Zukunft des Areals oder des Gebiets liegt im Prozess. Und so sind dann auch dieses NEC und später die Vorstudie eigentlich recht reibungslos über die Bühne gegangen. Das war doch erstaunlich.
Das bedeutet ja, dass die Stadt Bern hier eine ganz andere Haltung eingenommen hat. Also dass mit dieser Implementierung von lernenden Prozessen sich ja auch das Rollenverständnis wandelt. Die Verwaltung versteht sich als Ermöglicherin, als jemand, der experimentieren lässt. Also eigentlich gibt man ein Stück weit die Zügel aus der Hand.
Wir hatten den Plan, 4 Workshops zu machen und wir wollten mit Ihnen diskutieren über Bauung, Hochhaus oder Freiraum. Und innerhalb der ersten Sitzung war klar, wir wollen keine Überbauung, wir wollen einen Freiraum, wir wollen keine Parkplätze. Und in diesem Begleitgremium meldete sich eine Person und die hat dann gesagt, ja, aber wir wollen doch jetzt testen vor Ort. Wie funktioniert das denn, wenn diese Parkplätze weg sind? Und dann haben wir erstmal angefangen zu realisieren, was das für uns bedeutet. Damals wussten wir ja noch gar nicht, dass das Lernen eine Planung war.
Es scheint, wie wenn das inzwischen in der Stadt Bern sehr etabliert ist, die lernende Planung. Es gibt hier die Grundlage Bern baut. Ich zitiere, da steht drin, um die Bedürfnisse der Bevölkerung schnell und unbürokratisch umzusetzen, hat die Stadt Bern den Ansatz der lernenden Planungskultur eingeführt. Es ist also viel passiert. Was hat sich geändert in den Strukturen von Bern? Ist das heute gang und gäbe oder steht das einfach da und ihr müsst immer noch kämpfen?
Also unsere Planungskultur kam natürlich durch verschiedene Themen in unsere Verwaltung. Einerseits hatten wir den Prozess auf der Schützenmatte gemacht, wir hatten da sehr viel gelernt. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung immer mehr werden. Und wir hatten überhaupt gar keine Prozesse, um mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Und wir hatten zu der Zeit auch einen Strategiewechsel in der Stadt Bern. Wir haben dann eine Reise gemacht nach Kopenhagen zu Gehl, Landschaftsarchitekten. Und die haben uns mal gezeigt, wie man das macht. Und unsere Direktorin, damals Gemeinderätin Ursula Wies, die wollte einfach mal unsere gemeinsamen Denkmuster aufbrechen. Und das haben sie wirklich geschafft, dass wir festgestellt haben, als wir uns die Beispiele in Kopenhagen angeschaut haben, ja, wieso machen wir uns das so schwer? Und die Gemeinderätin hat auch noch was gemacht, und zwar, sie hat gesagt, ihr dürft Fehler machen. Und das hat den Knopf bei uns gelöst, um zu sagen, okay, wir haben den Mut, um diese temporären, kurzfristigen Maßnahmen zu machen. Und so haben wir ab 2017 aktiv kleine Tests in der Stadt gemacht. Wir fingen mit den roten Tischen und Stühlen an. Da hieß es dann, ja, die werden doch gestohlen, das funktioniert nicht. Okay, kleiner Test, hat funktioniert, ausgeweitet. Und so haben wir wie über die Tests gelernt, es funktioniert ja, warum hatten wir eigentlich Angst? Das Büro Gehl hat uns auch noch gezeigt, dass es so wichtig ist, diese Quick Wins zu haben. Denn wenn man sich vorstellt, ein normales Projekt bei uns im Tiefbauamt im öffentlichen Raum dauert 7 bis 10 Jahre. Und die größeren 10 bis 20 Jahre. Und das ist einfach viel zu lange, um genau auf diese Kurzbedürfnisse zu reagieren. Und heute sagen wir ganz klar, für Bauprojekte, die lange Planung haben, wollen wir diese Tests aktiv machen, um nicht falsch zu bauen und um die Nutzenden immer dabei zu haben, denn die Bedürfnisse verändern sich immer schneller.
Es braucht schnelle Reaktionen und immer wieder Weggabelungen, wo man vielleicht auch zurückbuchstabieren kann. Das widerspricht eigentlich einer langfristigen Planung. Verstehe ich richtig, dass diese Haltung, dass man erstmal testet, 1:1 Modell, evaluiert, Erkenntnisse einspeist, wieder testet, weitermacht und so weiter, dass das jetzt wirklich zu einem Standardprozess geworden ist?
Ja, also ich will nicht sagen bei allen Projekten. Es gibt auch Projekte, ich sag mal die Brückensanierungen, da haben wir nur punktuell Partizipation dabei. Aber wirklich die Platzprojekte, die entscheidend sind auch für die Bevölkerung, machen wir so.
Und wo liegen die Herausforderungen? Du hast erwähnt, die Angst, Fehler zu machen. Gibt es noch andere Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine Verwaltung solche Prozesse zu implementieren wagt?
Also ich denke, der politische Rückhalt muss schon da sein, dass wirklich von ganz oben dieses Verständnis getragen wird. Und die Chance, was wir hatten, dass wir diese Planungskultur leben können, war wirklich, dass die drei Amtsleitenden diesen Prozess begleitet haben und Bernd Baut wirklich aktiv verändert haben, weil sie festgestellt haben, das ist so ein großer Mehrwert und wir haben so viel Erfolg damit. Wir minimieren sogar die Risiken darin und wir merken, dass die Planenden, die Menschen in der Verwaltung sogar noch Spaß haben bei der Arbeit, dass es eigentlich ein großer Mehrwert ist, solche Projekte zu machen.
Ja, die Stadt Bern scheint mir hier auch eine Vorreiterin zu sein, weil sie sehr früh mit so etwas angefangen hat. Ich habe das Gefühl, inzwischen werden ähnliche Prozesse in verschiedenen Schweizer Städten angegangen, wird dieser Mut gefasst. Das ist toll. Ich habe noch eine Frage zu diesem Man darf scheitern. Nochmal zur Schützenmatte. Könnt ihr ein konkretes Beispiel nennen, wo man was ganz Konkretes eben gelernt und in die Planung integriert hat?
Es sind viele Dinge passiert, aber wir haben das wie nie als Scheitern gesehen. Beim ersten Labor haben wir gesagt, okay, wir machen das mit dem Flohmarkt. Aber wir haben uns überhaupt nicht überlegt, wie viele Leute dort mit dem Auto zum Flohmarkt kommen. Und ich war noch beim Frühstück und hatte schon das Telefon von der Polizei. Ich möchte bitte runterkommen. Alles voller Polizei, alles voller Autos, zwischen Pavillon, überall. Und ja, ich musste alle Bußen wieder einsammeln oder habe eingesammelt, 120 Stück. Und musste dann natürlich Montag zum Stadtpräsidenten wegen dem Annullieren. Und Wochen später riefen mich noch die Leute an, sie hätten nie gehört, ich annulliere Parkbußen. Und das sind immer so Geschichten, die dann dort passiert sind, wo wir dann wirklich manchmal auch schmunzeln mussten und das aber nie als Problem gesehen haben, sondern Teil von dem Ganzen. Und irgendwann haben wir auch realisiert, ja, das ist eigentlich Teil unserer Planung.
Eine letzte Frage vielleicht noch zu diesem konkreten Projekt. Wir haben gesehen, da gibt es einen sehr großen Zielkonflikt, oder? Zwischen der Nachfrage nach Parkplätzen. Das ist offensichtlich ein Bedürfnis. Gleichzeitig gibt es ganz viele andere Bedürfnisse. Das ist eine Situation, die in anderen Städten zur Totalblockade führt. Und in eurem Fall ist es gelungen, tatsächlich aus diesen Zielkonflikten kreativ eine Lösung zu finden, mit der alle einigermaßen zufrieden sind, die dann wirklich auch funktioniert hat. Wie ist das gelungen und losgelöst von dieser Parkplatzgeschichte? Welche Art von Diskussion hat es gebraucht, damit ihr in einer so typisch verfahrenen Situation im wahrsten Sinne des Wortes eine Lösung finden konntet?
Wir haben von den Schützenmatte, von den Häusern, von der Reitschule gleich vor dem Labor ein 10 Meter auf 10 Meter Modell gemacht. Und bei einem großen öffentlichen Diskussionsforum wurde dann in diesem Modell diskutiert. Die Spielregel war im Prinzip, dass man ins Modell hineingeht, diskutiert, wie man das sieht, was die Probleme sind, wo die Zielkonflikte sind und dann wieder rausgeht. Und man hat in diesem Modell auch Simulationen vorgenommen, also diesmal eben nicht Computersimulationen oder so, sondern Personensimulationen. Die Teilnehmenden haben zum Beispiel den Verkehr simuliert. Sie haben ein Auto gespielt, sind im Kreis rumgelaufen und dann hat dann Klaus zum Beispiel gesperrt und dann gab es Stau. Und dann haben die Leute gesehen, der Verkehr und die anderen Nutzungsfragen, das ist ein Zielkonflikt. Und so konnte man irgendwie auch zeigen, natürlich dann auch verkehrsplanerisch untermauert, dass der Verkehr rund um die Schützenmatte dort gar nicht so schlecht ist. Es hat nämlich keine Bewohner, besser dort als im Quartier. Und man muss ihn einfach beruhigen, wenn schon Verkehr, dann dort. Und das wurde dann in diesem Modell erstmals richtig verstanden.
Also ein richtiges Plädoyer für das Arbeiten mit physischen Modellen, weil die wirklich einen Lerneffekt bringen, weil man vieles sonst übersehen würde und weil es Spaß macht, habe ich auch noch mal stark rausgehört.
Nun, hören wir eine kurze Präsentation zum Gleisbogen Basel.
Der Gleisbogen befindet sich auf dem Dreispitz. Das ist ein 50 Hektare großes Areal, das sich über zwei Kantone und zwei Gemeinden erstreckt. Die Stadt Basel und die Gemeinde Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. So, Anfang der 2000er Jahre war das Dreispitz ein Industrie-, Gewerbe- und Logistikareal und größtenteils für die Bevölkerung geschlossen. Also man arbeitete dort. Und aktuell befindet sich das Dreispitz in Transformation zu einem gemischt genutzten Stadtteil. Und die Christoph-Merian-Stiftung, die CMS, ist Eigentümerin des Areals und somit auch verantwortlich für diese Transformation. Und ein Teil der Transformation ist bereits realisiert, unter anderem das sogenannte Freilager als Zentrum für Kunst und Kultur mit der Hochschule für Gestaltung und dem Schaulager. Man kann sich der Gleisbogen so als Schienenschneise vorstellen, der sich quer durch die Mitte des Dreispitz erstreckt. Und bis 2016 wurde darauf rangiert, also die Bahninfrastruktur war noch in Betrieb. Und durch deren Stilllegung ergab sich die Möglichkeit, die Gleisfelder als Freiräume zu entwickeln. Und die CMS hat sich gefragt, ja, wie entwickelt man jetzt Gleisfelder zu Freiräumen mit ihren komplexen Voraussetzungen bezüglich Mikroklima, bezüglich Aufenthaltsqualität und auch, wie entwickelt man sie zu Freiräumen, wenn ein Großteil des Areals noch als Logistik- und Gewerbeareal in Betrieb ist und ja auch gebraucht wird. Und gleichzeitig wollte man eben diese Gleisfelder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Diese und noch weitere Fragen haben wir drei Büros gestellt, die dann im Kooperationsverfahren Grundlagen erarbeitet haben für das Vorgehen auf dem Gleisbogen. Wie wir das gemacht haben, da übergebe ich jetzt das Wort an Vetrano.
Das Studio Gleisbogen ist eine Dialogplattform, die man als ein Zusammenkommen von unterschiedlichen Akteuren vor Ort verstehen muss. Die Akteure hier waren Christoph-Merian-Stiftung, Nutzerinnen vor Ort und wir. Unsere Aufgabe war die Vernetzung dieser Akteure, der Wissensaustausch und die Entwicklung eines Transformationsprogramms. Dieses Programm umfasste unterschiedliche Formate. Zum Beispiel eine Reihe von Dialogwerkstätten, in denen eingeladenen Akteure das Raumprogramm für das Gleisbogen entwickelt haben. Es gab auch kleine, wiederkehrende Formate wie ein Gleishock. Das war ein regelmäßiges Zusammenkommen und Austausch der Nutzerinnen vor Ort. Das Ziel war es, neben den räumlichen Interventionen auch eine Trägerschaftsstruktur aufzubauen und uns selbst obsolet zu machen. Das ist uns auch gelungen. Gegen Ende unseres Mandats hat sich der Verein Studio Dreispitz konstituiert. Der Verein ist jetzt Partner vor Ort für die Eigentümer. Sie bringen ihr Wissen und ihre Bedürfnisse in die weitere Planung ein.
Nico, du hast beschrieben, was die Herausforderungen an diesem Ort sind. Das war eigentlich ein eher abgeschlossener Ort, der auf der Mental Map der Baslerinnen noch nicht so da war. Aber ihr habt trotzdem mit den Akteuren vor Ort begonnen. Was für Akteure waren denn schon da und wer ist heute dort?
Also es war ein erster Schritt, dass Denkstadt geschaut hat, wer ist denn überhaupt hier und wer hat Interesse, diesen Ort zu entwickeln. Man muss sich vorstellen, das ist dieses Industrie-Gewerbeareal und dort hat es ganz kleine Unternehmungen, die eine Werkstatt, eine Schreinereiwerkstatt, da hat es Foodtrucks, die mit ihrem Angebot wie eine Kantinefunktion für das Areal übernehmen. In unmittelbarer Nähe ist ja die HGK, also es hat viele Studierende, die vielleicht auch Interesse haben, ein Projekt zu verwirklichen. Es hat also sehr unterschiedliche Akteure vor Ort. Es ist ein Mikrokosmos, den wir aber zuerst auch erkundet haben.
Vielleicht noch eine Frage, Nico, damit das allen klar ist, weil nicht alle aus Basel kommen. Was ist genau die CMS und was ist ihr Zweck?
Ja, die CMS ist eine Förderstiftung und sie unterstützt Projekte im Bereich Kultur, Soziales und Ökologie. Und die CMS ist Eigentümerin des Areals und hat etliche Parzellen im Baurecht abgegeben. Das heißt, es hat auch unterschiedlich lange Baurechtsverträge. Das war so eine Herausforderung. Wie geht man denn jetzt mit dem um, dass man nicht einen Ort hat, den man mit einem Wurf quasi entwickeln kann? Das andere, es war eine komplett neue Herausforderung, solche Gleisfelder zu entwickeln. Das sind auch Hitzeinseln und man muss auch ausprobieren, wie funktioniert das mit Begrünung? Was heißt das auch in Bezug auf die Biodiversität und so weiter? Also ein einziger Wurf war gar nicht möglich. Das haben wirklich alle Büros gesagt. Wir müssen hier schrittweise vorgehen, ausprobieren, von den Erfahrungen in den ersten 3-4 Jahren lernen und dann quasi in die übergeordnete Planung die Erfahrungen einfließen lassen.
Nun könnte man das aber trotzdem auch anders angehen. Es gibt Bauherrschaften, die in solchen Situationen etappieren. Diese lernende Planung mit der laufenden Rückkopplung, mit dem immer wieder neuen Einspeisen der Learnings von dem jeweils vorangehenden Schritt ist trotzdem ein anderer, neuartiger und für viele Akteure, denke ich, auch etwas ungewohnter Prozess, den man mutig wählen kann. Und das tut man natürlich nur, wenn man einen Mehrwert erwartet, wenn man denkt, das wird die Qualität, das wird die Sicherheit, das wird die Rendite, was auch immer man sich da wünscht, auch fördern. Wo lagen da die diesbezüglichen Erwartungen?
Ich glaube, es lag wirklich dort die Erwartung, dass man davon ausging, dass wenn man die Akteurinnen und Akteure, die bereits dort sind, die Alltagswissen haben, wie dieser Ort funktioniert, dass dann tragfähigere Lösungen möglich sind, die dann auch längerfristig Bestand haben und auch Fehlplanung vermeiden. Das war sicher eine Überlegung zu Beginn von diesem Prozess.
Das Studio Gleisbogen lief von 2020 bis 2024. Gibt es auch Erkenntnisse aus diesen 4 Jahren, bei denen ihr gemerkt habt, da muss man was ändern, wir sind falsch gestartet, es braucht eine Anpassung?
Auf jeden Fall. Gleisanlagen sind für Menschen doch keine lebenswerten Umgebungen. Es ist heiß, grau, schlecht zugänglich und es gibt keine Aufenthaltsmöglichkeiten. In allen Dialogformaten würde ein starkes Bedürfnis formuliert. Wir wollen Schatten, wir wollen Wasser und wir wollen mehr Aufenthaltsorte mit mehr Grün. Um darauf zu reagieren, haben wir eine Strategie der kontrollierten Sukzession entwickelt. Also wir haben den Auftraggeber vorgeschlagen, die Gleisanlagen ab sofort nicht mehr als solche zu pflegen, sondern die natürliche Rückkehr der Natur zuzulassen und zu unterstützen. Nach dem ersten großen Einklang für unsere Idee kamen die planungsrechtlichen Bedenken. Weil zum Beispiel die Bäume, die in den Gleisanlagen selbstverständlich wachsen, irgendwann planungsrechtlich relevant sind. Also irgendwann greift Baumschutz, der insbesondere in Basel sehr stark ist. Dazu kamen weitere Fragen wie möglichen Altlasten, der Umgang mit Neophyten und so weiter und so weiter. All diese Fragen stellten uns bereits vor eine Herausforderung. Die Bedürfnisse sind da, aber unser Spielraum ist relativ klein.
Ja, ich glaube, das ist ein extrem schönes Beispiel für das angangs angesprochene Problem, nämlich die Frage, wie kann man die kurzfristigen Bedürfnisse, die kurzfristigen Eingriffe in Einklang bringen mit der Ungewissheit der Zukunft. Also diese Balance zwischen entscheiden und nicht entscheiden. Wenn wir jetzt nun versuchen, über die beiden Projekte hinweg zu Erkenntnissen zu kommen und zu überlegen, welche Learnings kann man mitnehmen, welche Learnings kann man verallgemeinern und vielleicht auch anderswo anwenden. Wer hat vielleicht auch ein konkretes Beispiel, wo das tatsächlich auch stattgefunden hat?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es funktioniert auf andere Disziplinen. Es werden ja überall Pilotprojekte, Experimentierfelder, Testphasen etc. gemacht. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich überall funktioniert und man so eigentlich die Risiken minimiert. Wir stellen zum Beispiel sogar fest, dass unser Polizeiinspektorat viel mehr Pilotprojekte macht schon als wir. Also das Austesten von Nutzungen auf Plätzen oder wenn sie Veranstaltungsanfragen haben, dass sie sagen, oh, das machen wir jetzt mal als Test und kündigen das auch so an. Und wenn man scheitert, kann man sagen, man ist gescheitert, weil das war ein Test und das kommt nicht mehr so wieder.
Mich hat auch noch interessiert, vielleicht bei der Stiftung CMS, wie war das, als das Projekt angefangen hat? Hat das auch die Strukturen dieser Organisation vor Herausforderungen gestellt? Nico, wie war das?
Ja, klar. Ich denke, wenn man einen neuen Prozess initiiert, das ist ja wie eine Organisationsentwicklung. Und da mussten wir uns zuerst auch finden. Also auch die gleiche Sprache finden. Was verstehen wir denn jetzt unter Dialog und unter Partizipation? Und ein Learning war sicher auch, wir können den Freiraum nicht nur quasi auf dem Gleisbogen, auf diesem Gleisfeld entwickeln. Wir müssen immer auch die E-Genutzungen nebendran mitdenken. Und die Akteurinnen, die haben dann von sich aus diese E-Genutzungen gesucht. Also die haben den kleinen Schopf umgebaut, der eigentlich Materiallager war vom Betrieb Dreispitz. Und die haben dann gesagt, ja, wir können den umbauen, wir können dort einen Kiosk rein tun. Und so hat uns dieser Prozess auch herausgefordert, dort den Perimeter eigentlich zu öffnen.
Dafür braucht es ja auch Kompetenzen innerhalb der Organisation, die solche lernenden Prozesse anstößt, sei es eine Verwaltung, sei es eine Eigentümerschaft. Was braucht es noch, damit solche lernenden Prozesse wirklich auch funktionieren?
Also ich denke, total viel Offenheit. Also gegenüber allem, was dort kommt, dass man immer offen bleibt. Es braucht natürlich in der Verwaltung auch ein gewisses Verständnis für Verwaltungsprozesse. Also ohne das geht's nicht. Also im Ausmaß jetzt von dem großen Projekt muss man da natürlich ein Verständnis haben, wie läuft der politische Prozess ab, wo ist mein Projekt drin, welche Wege muss ich gehen, um gewisse Dinge abzuklären. Also das braucht schon.
Ich beobachte, dass es sowohl bei Verwaltungen als auch bei privaten Organisationen genug Kompetenzen gibt. Was es hier braucht, ist Offenheit und Verständnis dafür, dass solche Prozesse übergreifend angegangen werden müssen. Fast immer sind Gefäße, Strukturen und Prozesse erforderlich, die es bis dahin nicht gab, um verschiedene Aspekte und Ansichten an einen Tisch zu bringen und die lernende Planung gemeinsam begleiten zu können. Oft unterstützen wir Verwaltungen dabei, diese Strukturen und Prozesse gemeinsam zu entwickeln.
Also es braucht schon sehr viel Initiative am Anfang, um die Akteure nicht nur einzuladen, sondern auch aktiv anzugehen und herzuholen. Beim Gleisbogen ist jetzt ja ein Trägerverein entstanden. Wie ist das eigentlich bei der Schützenmatte? Hat sich im Verlauf dieses Prozesses auch irgendeine soziale Struktur gebildet, die jetzt am Ort präsent ist?
Es ist sehr vielschichtig. Es hat sich ein Verein gegründet, Neustadt, und dort haben sich die Anrainer organisiert, was wir natürlich sehr gut fanden, weil sie dadurch versucht haben, neben unserem Projekt über Aktionen, über Veranstaltungen, dieses ganze Positive aus dem Prozess mitzunehmen und auch für sich zu nutzen. Und wir haben sie immer wieder motiviert, zu sagen, hey, kommt, macht Vorschläge, wir unterstützen euch, wir schaffen es auch nicht alleine. Und das war dann sehr schön zu sehen, dass sie sich da gefunden haben in dem Prozess.
Ja, das zeigt es sehr schön, wie solche Lernen-Planungsprozesse auch neue Organisationsarchitekturen mit sich bringen, die irgendwie eigentlich organisch entstehen und dann eine Kümmerinschaft um öffentliche Räume sich so bildet und die öffentlichen Räume so sehr starke Identitäten erhalten.
Meine Erfahrung ist, es braucht auch immer ein Äquivalent in der Verwaltung oder eben in der Eigentümerschaft. Also quasi eine Ansprechperson oder eben eine Organisation, wo die Personen in diesem Verein wissen, an wen können wir uns wenden. Also es braucht wie ein Gegenüber. Das finde ich sehr wichtig.
Das heißt, dass der lernende Prozess eigentlich im Vorfeld der eigentlichen Projektierung stattfindet, dass bei der Erarbeitung der Bedürfnisse, bei der Klärung der Situation, dass dort eben diese ergebnisoffenen, partizipativen Prozesse tatsächlich einen Mehrwert bringen, weil sie auch eine höhere Planungssicherheit für den jeweils nächsten Schritt dann auch erlauben.
Genau, Punkt. Aber noch was, es ist ressourcenintensiv. Wir stellen das natürlich ein bisschen in Frage. Ja klar, am Anfang ist es ressourcenintensiv, nicht unbedingt finanziell eigentlich, aber personell, von den Nerven her.
Also umgekehrt, wenn man sich fragt, wo machen solche Projekte denn Sinn oder wo vielleicht auch nicht, kann man sagen, sie machen einfach dort Sinn, wo es eine enorm hohe Komplexität gibt und sehr viele Zielkonflikte bestehen und man nicht genau weiß, was für Akteure eigentlich dort sind, was der Ort eigentlich genau für Bedeutungen hat, was eigentlich die Bedürfnisse und Anliegen wären. Dort machen solche lernenden Prozesse in einer ersten Phase Sinn. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ich würde sogar sagen, das macht immer Sinn. Bei Transformationsprozessen geht es doch immer darum, neue Beziehungen zwischen Orten, Menschen, Nutzungen und Ideen herzustellen. Dafür braucht es lernende Prozesse, die diesen Wissen aus dem Alltag und der Planung verbinden können. Ein sozusagen kontinuierlicher Reality-Check für die langfristigen Planungsprozesse.
Ja, und ich habe jetzt noch eine These. Also eigentlich die Standard-Partizipationsprozesse, ich meine damit einen Workshop machen, dann fließt das in die Planung und dann wird die Planung umgesetzt, müssen wir eigentlich zugunsten von lernenden Planungsprozessen ersetzen, weil ein Partizipationsanlass zu einem bestimmten Zeitpunkt ja dann eben schon wieder eigentlich keine Gültigkeit mehr hat in seinen Ergebnissen, wenn die Planung umgesetzt ist. Was würdet ihr zu dieser These sagen?
Ja, also ich würde halt Partizipation nicht als einmalige Veranstaltung verstehen, sondern als kontinuierlicher Prozess. Eine Kultur, die aufgebaut werden muss und dann vor allem am Leben gehalten werden muss. Ich glaube, es braucht wirklich Personen oder Strukturen, wo dieser Dialog passieren kann, immer wieder, wo diese Dialogkultur lebendig gehalten werden kann. Und das ist ja auch ein anderes Verständnis von Planung. Da habe ich ein Verständnis von Planung, dass man das eben gemeinsam macht. Und darum, ich denke, ist das ganz wichtig, dass man diese Orte hat, diese Gefäße, wo dieser Dialog lebendig gehalten werden kann.
Das bedeutet, dass diese lernenden Prozesse, um es vielleicht noch einmal zusammenzufassen, dass sie erlauben, in diesen vertrackten Situationen, in diesen bösartigen Problemen weiterzukommen, weil sie es erlauben, eine sehr hohe Komplexität mit zu berücksichtigen durch das Einbinden verschiedenster Akteurinnen und Akteure, die jeweils ihre Kompetenz des Ortes, der Diskussionskultur mit einbringen. Das heißt, es sind Prozesse, die offensichtlich sich auch bewähren, im härtesten Härtefall tatsächlich bewähren. Also wir haben es gehört an Orten, wo die Situation seit Jahren eigentlich und Jahrzehnten schon blockiert war. Also eigentlich klingt das alles sehr positiv. Nun, die Frage ist aber, warum machen es denn nicht alle? Wo gibt es denn Hürden, die es zu überwinden gilt, um solche lernenden Prozesse zu implementieren? Warum tun es denn nicht alle?
Es braucht einen Handlungsspielraum, Gestaltungsspielraum. Wenn der nicht vorhanden ist, dann macht es nicht viel Sinn. Dann macht nicht jedes Projekt dann so umsetzen. Aber sonst eben, wie Nadine auch ganz zu Beginn bei der Beschreibung der Schützenmatte und die Befindlichkeiten in der Verwaltung beschrieben hat, es braucht die Personen, den Mut. Und wenn diese Leute fehlen, der politische Rückhalt, ist nicht zu unterschätzen. Eben auch jetzt bei unserem Fall die Rolle von Alexander Chappett war sehr wichtig, wie er präsent war, wie er den richtigen Ton gefunden hat, zumindest meistens. Das ist schon geschätzt worden und dann hat es Sinn gemacht. Und das ein bisschen ins Unbekannte gehen. Ja, und das ist natürlich häufig, ob jetzt Verwaltung oder Büros, ist das nicht immer so gegeben, oder? Dass man das wagt. Und als Team, dass das gut zusammenpasst. Verwaltungsstellen, externe, auch die Menschen, es geht immer um Menschen, die Planung geht um Menschen, aber auch die Zusammenarbeit ist menschlich wichtig. Dann gibt es vielleicht dann die Energie, dass man eine solche Planung einleitet.
Wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt in Basel?
Was braucht es dazu? Ich glaube, wir reden hier von einer Änderung der Planungskultur. Es geht darum, wie wir mit sogenannten Fehlern umgehen, um die angstfreie Kommunikation von Ideen, die noch komplett in the making sind. Es geht um das Verständnis, dass jeder von uns Teil eines Prozesses ist, in dem Scheitern dazugehört und aus dem man lernt. Und da sehe ich als Planerin, dass wir uns von den fertigen Bildern verabschieden sollten. In der Landschaftsarchitektur ist das eigentlich sehr naheliegend. Die Pflanzen wachsen und sterben, die Menschen eignen sich die Orte an, die Nutzungsbedürfnisse ändern sich. Gerade die Freiräume verändern sich ständig und sind niemals wirklich fertig. Darum geht es doch, wenn man mit Bestehenden arbeitet.
Konflikte aushalten, Ungewissheit aushalten, das sind vielleicht nicht immer ganz bequeme Dinge. Wir haben jetzt natürlich von euch und von euren persönlichen Erfahrungen gesprochen, aber habt ihr diesbezüglich auch von den beteiligten Akteuren etwas gehört? Weil wenn man eine Struktur aufbauen soll, die längerfristig diesen Dialog aufrechterhalten kann, dann müssen die Beteiligten auch eine Befriedigung dabei erfahren oder ein Erfolgserlebnis einfahren können. Ist das gegeben? Habt ihr diesbezüglich Feedback bekommen?
Im Studio Gleisbogen, ja, ganz klar. Also die konnten ja auch ihre eigenen Projekte umsetzen. Ich nehme jetzt das Beispiel Minigolf, ein Projekt, das wir überhaupt nicht irgendwie gedacht haben, dass so etwas umgesetzt werden könnte auf diesen Gleisanlagen. Es sind drei junge Frauen, die zusammen studiert haben. Die haben das auch im Studium bereits diskutiert. Wie können wir quasi mit einer Intervention im öffentlichen Raum etwas noch nie Dagewesenes, wie könnten wir diese umsetzen, diese Intervention? Und das konnten sie auf dem Gleisbogen.
Gut. Dann vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir haben viel gehört über die Mehrwerte, die Vorteile und auch den Spaß, den lernende Planungen bringen können. Vielleicht die letzte Frage einfach noch mit in den Raum. Sind lernende Planungen die Zukunft oder ein wichtiger Bestandteil der Zukunft der Stadtentwicklung?
mit diesen Erfahrungen eben positiv, teilweise überraschend positiv jetzt dann an diesen Beispielen, finde ich, ja, müsste das mehr verankert werden, wie wir es haben ja vorher auch nicht gekannt, da vor ein paar Jahren, und haben das auch sehr geschätzt, dieses Lernen. Und eben auch die Akteure, die Anspruchsgruppen und die Leute, die Menschen unter sich, also das war ja auch bei unserem Prozess immer erhellend, wie gewisse politische, Anführungszeichen, politische Gegnerschaften da plötzlich sehr konstruktiv miteinander Lösungen sucht, nicht? Und dass diese Verpolitisierung plötzlich entpolitisiert worden ist, war sicher ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Um wieder an den Anfang dieser Diskussion zurückzukommen und die Schleife sozusagen wieder zu schließen. Wir hatten die These gehört, eine neue Umbaukultur erfordert auch eine veränderte Planungskultur. Wie diese Planungskultur aussehen könnte, haben wir jetzt gesehen anhand der lernenden Prozesse, angewendet jetzt in diesen beiden konkreten Fällen auf Außenräume, Freiräume, die unter einem sehr hohen und vielfältigen Nutzungsdruck stehen und standen und auch in Zukunft stehen werden. Es ist absehbar, dass diese Entwicklung weiter schreiten wird, und das sind Situationen, die tatsächlich eine ganz andere und neuartige Herangehensweise erfordern. Es waren zwei erfolgreiche Ansätze, die wir gehört haben, also zwei erfolgreiche lernende Prozesse, die weitergeführt werden, die erste Erfolge vorweisen können, die laufend lernen, die gelernt haben, wie man neue Erkenntnisse wieder zurückspeisen kann in den Prozess. Also eine sehr, sehr vielfältige und reichhaltige Ernte, die positiv stimmt. Wir sind am Ende der Diskussion angelangt, aber der Anfang der Diskussion hat erst gerade stattgefunden. Nach der Diskussion ist vor der Diskussion. Wir machen weiter. Ich verabschiede mich ganz herzlich und übergebe wieder an Lena.
Das war das erste von 4 Gesprächen zum Thema lernender Planungsprozesse und den Chancen des Bestandes. Wer mehr hören möchte, kann sich in den 3 weiteren Gesprächen vertiefen zu den Themen Wohnen, produktive Stadt und Bildung, die auch als Podcast verfügbar gemacht werden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren 4 Gästen und Gästinnen hier am Tisch für diese spannende und sehr offene Diskussion. Herzlichen Dank.